Alben für die Ewigkeit.
Hallo, Freddy Kappen hier. Es ist ein grauer Spät-November-Tag und ich bin, ja, muss man sagen, eher schlecht drauf. Grundsätzlich hier erstmal beste Voraussetzungen für das Auflegen einer The Cure-Platte. Der The Cure-Platte, muss man schon fast sagen, denn Disintegration ist bis dato ihr kommerziell erfolgreichstes Werk und trotz zweier großer Single-Hits darauf, die so einen gewissen Mainstream-Appeal haben, eines ihrer künstlerisch wertigsten. Das muss ich ja einander nicht ausschließen. Ja, Grund meiner schlechten Laune, ich werde das The Cure-Konzert heute Abend in Köln verpassen. Das letzte Deutschland-Konzert der aktuellen Tour. Ja, aus beruflichen Gründen hat es diesmal einfach nicht gepasst. Immer lagen die Termine irgendwie ungünstig und ironischerweise habe ich jetzt zum Finale noch diesen lange geplanten Podcast mit dem Thema The Cure vor mir. Irgendwie Ironie des Schicksals und ja auch so passend zu der Band, Freud und Leid liegen eben dicht beieinander. Tauchen wir also erstmal gemeinsam ein in die Melancholie des Plain Songs, dieses monumentalen Openers dieser Platte aus dem Jahr 1989. Was man so hört und sieht bei YouTube und Co. sind The Cure auch 2022, circa 44 Jahre nach Bandgründung, ihr Geld noch mehr als wert. Sie spielen lange Konzerte, wovon der zweite Zugabenblock fast absurde 8 Songs dann lang ist. Von den 28 Songs des Gigs in Stuttgart die Tage stammten überraschenderweise diesmal nur 3 von Disintegration. Da waren schon mal mehr im Set. Andererseits, eine Band mit einer derart reichhaltigen Diskografie kann eben aus dem Vollen schöpfen. Der zweite Song des aktuellen Sets ist auch der zweite vom Album Disintegration, das melancholische Pictures of You. Als wir mit den Arbeiten an Disintegration begannen, war es eine wirklich gute Zeit, bei The Cure zu sein, sagt Robert Smith 2010 rückblickend, dokumentiert in der Deluxe-Ausgabe des Albums. Doch es ist eine Reise durch Feuer, Isolation, Genuss, aber auch Trennungen, die schlussendlich zu diesem Werk führen. Robert Smiths Instrumentaldemos entstehen, wie auch schon für den Vorgänger Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, im Keller seines Londoner Apartments in West London. Grundlage für die Musik sind Filmsequenzen, die ihm ambitionierte Filmemacher über die Jahre geschickt haben, in der Hoffnung, Robert Smith würde dafür Musik schreiben. Diese Clips ermutigen ihn dazu, längere filmische Stücke zu schreiben als bisher und zunächst einmal nicht unbedingt daran zu denken, dass das ein The Cure-Song werden muss. Aber so sehr Robert Smith auch der Kopf der Band ist, die Ikone, das Aushängeschild, so demokratisch läuft dennoch der Songwriting-Prozess für das Album. Jeder der zunächst noch 5 anderen Mitglieder darf Vorschläge einreichen. Keyboarder Roger O'Donnell liefert Progressive Jazz beeinflusstes, was zu immerhin 2 B-Seiten führt. Und selbst Lol Tolhurst, was sein Name, kommt mit einem Flötensample um die Ecke, das zum Song Homesick führt. Bassist Simon Gallup liefert die Basis für den bittersüßen US-Hit Love Song, der es dort bis auf Platz 2 schafft und somit der größte Cure-Hit in den USA ist. Nach der Pre-Production-Phase beginnen die Arbeiten als Band im Haus von Drummer Boris Williams, ein Zitat, großräumiges, weitläufiges Haus in der Pampa von Devon. Die Atmosphäre dort sei großartig und The Cure arbeiten sich durch die Songskizzen, um zu entscheiden, was dann auf dem Album landen soll. Diese Entkopplung von der Welt da draußen, die braucht's auch, denn Erfolg kennen The Cure zwar schon die ganzen 80er Jahre hindurch, aber 1987 werden sie mit Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me so richtig groß, dass es nun wirklich diese Abgeschiedenheit braucht, um konzentriert arbeiten zu können. Wir kreierten da unsere seltsame kleine Welt, die äußerst surreal war. To hair and contempt. An satten 30 Stücken arbeiten The Cure in dieser Pre-Production-Phase und das erstmal mit recht überschaubarer Technik. Ein altes Vierspur-Aufnahmegerät dient als Aufnahmequelle und ein paar Mikrofone hängen in der Decke eines ungenutzten Raumes des Hauses. Aufgenommen werden zunächst rohe Live-Versionen der Stücke und trotz deren Düsternis hat die Band dabei einen wahnsinnigen Spaß. Ich wundere mich im Nachhinein, wie wir überhaupt etwas fertig bekommen haben, wird Robert Smith später zitiert.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Mit Lullaby, dem Schlaflied, eröffnen The Cure das Disintegration-Kapitel, in dem sie das Stück als Vorab-Single ins Rennen schicken und damit einen ihrer größten Hits landen. Ja, und bei aller Anerkennung für The Cures Songwriting-Skills, es ist so ein Beispiel, wie sehr die Verpackung den Inhalt aufpeppen kann, wie Popmusik ebenso funktioniert. Das Video Robert Smith als gruseliger Spinnenmann zieht direkt eine ganze Generation neuer Fans in ihren Bann und geholfen hat dem Song aber sicher auch der etwas modernere Anstrich des Single-Remixes, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass die Drums ein wenig elektronischer und weniger muffig rüberkommen als auf der Albumversion. Ich weiß nicht, warum mir in dem Zusammenhang immer das Wort Slick in den Sinn kommt, vielleicht habe ich das mal in irgendeiner Rezension gelesen, aber es hat den Song durchaus aufgewertet. Auch ein Cure-Klassiker heute, aber tatsächlich nur in den USA und in Kanada als Single ins Rennen geschickt, ist Fascination Street. Hier sind The Cure weniger Goth, mehr Rock, aber dass sie das auch können, das wurde ja auch schon lange vor Disintegration mehrfach bewiesen. Schließlich haben sie ja mal auch als mehr oder weniger Punkband angefangen. In den etwas mehr als 10 Jahren seit ihrem Beginn als The Easy Cure Ende der 70er sind sie dann zu versierten Musikern geworden, die große Emotionen triggern können. Stell dir vor, du bist ein Teenager in den 80ern und du hörst zum ersten Mal im Radio Fascination Street, What a Rush, schreibt einer bei YouTube dazu. Und ein anderer, es ist wie in der Nacht einen Highway runterzubrettern. Ein gerader, leerer Highway, der ins Nichts führt. Pure Magie. Weniger magisch allerdings gestaltet sich mittlerweile die Beziehung zwischen Gründungsmitglied Lawrence Lol Tolhurst und der Band. Ich wollte wirklich alle mit einbeziehen, aber Lols verschiedene Süchte forderten langsam ihren Tribut. Wir hatten einfach genug von ihm, so Robert Smith Jahre später. Immerhin, Tolhurst stand 2011 dann nochmals mit The Cure auf der Bühne, um unter anderem dieses Album live zu performen. Jahre zuvor gibt's allerdings erstmal einen recht unrühmlichen Abgang nach der offiziellen Band-Listening-Session zum Album, nachdem die Platte gemischt ist. Alle sind begeistert von Disintegration, nur Tolhurst murmelt ein paar schlecht gelaunte Worte, nimmt seinen Hut, dreht sich um und geht. Wir alle wussten, dass The Cure von jetzt an aus 5 Leuten besteht, sagt Smith rückblickend. Für Disintegration hat Lol Tolhurst dennoch, wie alle anderen auch, kompositorische Credits zu allen Songs. Das ist aber eher der Fairness Robert Smiths geschuldet, als dass es dessen wahren Anteil wiedergibt. Alle Cure-Musiker sind für die Songs auf Disintegration laut Credits gleichermaßen berücksichtigt, für die Texte zeichnet Smith allerdings allein verantwortlich. Eine Spitze findet sich dann aber doch noch, und zwar in der Auflistung der konkreten Aufgaben. Während Gallup, Williams, Thompson und O'Donnell mit ihren jeweiligen Instrumenten aufgelistet sind, also Bass, Drums, Gitarre und Keyboard, steht bei Tolhurst lediglich Other Instrument, wie auch immer das gemeint ist.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Produziert bzw. offiziell co-produziert, denn The Cure legen ja selbst Hand an, wird das Album von Dave Allen, der auch schon für die 3 Vorgänger verantwortlich ist. Ein Produzent, der metaphorisch gesprochen das Feuer einer Band entfachen soll, sie zur Höchstleistung treibt, der hier aber auch den Feuerwehrmann spielen muss. Denn als eine defekte Steckdose in Robert Smiths Zimmer im Studiokomplex von David Allen beinahe die Bude abbrennen lässt, ist es angeblich Allen selbst, der die handgeschriebenen Texte Smiths, die sich in einer Ledertasche befinden, aus dem Zimmer rettet. So stellt Allen es zumindest in einem Interview auf YouTube dar und widerspricht damit dem Bandleader Smith, der das höchst selbst getan haben will. Ja, die Sache mit den Egos, egal, Hauptsache gerettet. Die Vorstellung, wie The Cure eine Menschenkette bilden und Smith in nasse Handtücher eingewickelt seine Texte rettet, ist auf jeden Fall eine gute Story. This music has been mixed to be played loud, so turn it up. Ein Hinweis aus dem Booklet, so ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung zu einem Gerät. Nur, dass das Gerät hier ein ziemlich starkes Album ist, das der Intention seiner Macher absolut gerecht wird. Es entsteht in der weiteren Phase seiner Produktion im Umland von London, wo Co-Produzent Allen sein Studio hat. Ich wollte etwas Herbstliches und Englisches machen, sagt Smith 2010 und führt weiter aus. Ich wollte keine Ablenkungen. Ich wusste, wenn wir den Geruch von brennendem Holz und welkem Laub haben, wenn es nachmittags um 4 dunkel wird, es donnert und es regnet, dann wird uns das dahin bringen, wo wir hinwollen. Als The Cure dann schließlich ihr 8. Album der Plattenfirma präsentieren, ist diese zu Smiths Enttäuschung überhaupt nicht begeistert. Ich war überzeugt, dass trotz des Schwermuts es so viele starke, melodiöse Momente gab, wie zum Beispiel in Pictures of You, Lullaby und im Love Song, und es war ein Schock, dass die Plattenfirma das anders sah. 2022, 32 Jahre später, sind wir alle schlauer. Smith hat recht behalten und mit seinem Hilfe, ich werde jetzt 30 und bald sterben Epos, einen Klassiker erschaffen. Die letztgenannten Songs haben sie in diesem Herbst mehrfach wieder in Deutschland live präsentiert. Und falls ihr dabei wart, berichtet mir gerne davon, macht mich neidisch oder erzählt auch gerne, was ihr mit The Cure und diesem Album verbindet oder welches euch vielleicht sogar besser gefällt. Bei Facebook findet ihr uns unter Alben für die Ewigkeit. Das war's für diese Folge. Ich bin Freddy Kappen. Bis dann.